Im Rahmen des Radioprojektes von Radio Flora, Weiß auf Schwarz, Geschichte von Ungleichheit und Rassismus, ist dies die zweite Sendung zu dem Thema Ein heikles Erbe, koloniales Sammlungsgut im Landesmuseum Hannover. Nach der ersten Sendung, in der es in dem Gespräch mit Dr. Claudia Andratschke eher um allgemeine Aspekte der kolonialen Sammlung in Bezug auf die Beschaffung in den Kolonien und die Problematik der Ausstellung der Objekte in Deutschland ging, liegt nun im Gespräch mit der Ethnologin Bianca Baumann der Schwerpunkt mehr auf konkreten Beispielen. Zunächst geht es um den Kolonialoffizier Wilko von Frese aus Hannover, der sich in Kamerun als Sammler von Objekten aus Leben und Riten der sogenannten primitiven Kulturen, die die deutschen Kolonisten dort vorfanden, betätigt hat. Im zweiten Teil des Gespräches wird Frau Baumann am Beispiel eines besonderen Kultobjektes, einer Königsstatue aus Kamerun, erläutern, wie sich im Laufe der Zeit die Sicht auf ein solches Objekt als Exponat in Ausstellungen vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis heute für das jeweils zeitgenössische Publikum geändert hat und welchem Wandel auch das Erkenntnisinteresse der wissenschaftlichen Forschung zu dieser Statue unterworfen war. Wilko von Frese, über den Frau Baumann in ihrer Promotion forscht, hat nach ihren Erkundungen als Kolonialoffizier einerseits Gelegenheit zu friedlichen Kontakten zur indigenen Bevölkerung gehabt, wo er Objekte im Tausch oder als Schenkung erhalten konnte. Er hat andererseits aber auch an mehreren Strafexpeditionen teilgenommen, wo bei diesen militärischen Überfällen auch die Möglichkeit des illegalen Erwerbs, also durch Raub oder Erpressung, gegeben war. Von Frese hat über Details des Erwerbs seiner Sammlungsobjekte nicht viel berichtet, aber die Motive seiner Sammelleidenschaft sind in seiner Hinterlassenschaft deutlich geworden. Als Lokalpatriot wollte er das Museum in seiner Heimatstadt Hannover mit einer attraktiven Sammlung ausstatten. Darüber hinaus trieb ihn aber ein wissenschaftliches Interesse, nämlich das Bestreben, möglichst viele Spuren der dem Untergang geweihten, wie man sie nannte, primitiven Kulturen für die Wissenschaft zu sichern. Er ging der herrschenden Meinung entsprechend davon aus, dass die überlegene europäische Zivilisation im Zuge der Kolonialisierung die Kulturen der afrikanischen Völker schnell auslöschen würde, waren sie doch, getragen von den primitiven Negern, nur als eine frühe Vorstufe der menschlichen Entwicklung auf dem Weg zu ihrem Höhepunkt in Form der weißen europäischen Rasse anzusehen. In dieser Funktion verdienten es die vorgefundenen Kulturen nach der damaligen Meinung aber durchaus, als wissenschaftliche Studienobjekte untersucht zu werden und als Zeugnisse einer niederen Entwicklungsstufe der Evolution für die Nachwelt dokumentiert zu werden. Als Wilko von Frese die Objekte seiner Sammeltätigkeit dem Hannoverschen Museum anbot, es hieß damals noch Provinzialmuseum, kam er einem wachsenden Bedarf in der Heimat entgegen, denn auch die Museen bemühten sich um Fundstücke aus den Kolonien. Für die Menschen im Deutschen Kaiserreich zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wo es noch keine visuellen Medien und keine touristischen Reisemöglichkeiten gab, waren sie die einzigen konkreten Anschauungsobjekte aus der neuen exotischen Welt der Kolonien. Einer dieser Boten aus dem fremden, abenteuerlichen Afrika war eine Königsstatue aus Kamerun, die damals durch von Frese in den Besitz des Hannoverschen Museums kam. Als geschnitzte und bemalte Holzfigur repräsentiert sie einen König, einen Herrscher über ein Stammesgebiet in Kamerun und sie ist, wie wir heute wissen, wichtig für den Anspruch der Nachkommen auf den Thron. Damals wurde die Statue als exotisches Objekt in Ausstellungen trotz ihrer kunstvollen Ausführung wechselweise zunächst als Zeugnis der primitiven Riten von schwarzen Wilden präsentiert, später von den Nazis für ihre Rassentheorie missbraucht. Nach dem Krieg war sie, ebenfalls rassistisch missdeutet, im Jahr 1950 Teil einer Ausstellung und selbst im Jahr 1970 wurde sie noch als Zechkumpan in einem Gelage von primitiven Wilden präsentiert. Frau Baumann stellt in unserem Gespräch diese Geschichte der Statue vor und berichtet auch von ihrer Forschungsreise nach Kamerun, wo es um die Klärung des tatsächlichen kulturellen Kontextes neben anderen Objekten auch dieser Statue und um die Frage einer möglichen Rückgabe an das Herkunftsland ging. Wichtiges Anliegen ist ihr in ihrer Arbeit vor allem auch die gemeinsame Forschung auf Augenhöhe mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den Herkunftsländern, die endlich rassistische Vorurteile und den entwürdigenden Umgang mit den Menschen in Afrika zumindest auf der akademischen Ebene beendet. Ausdruck des Wechsels dieser neuen Haltung gegenüber den indigenen Kulturen in Afrika war für sie auch schon die Ausstellung des Landesmuseums im Jahr 2016 mit dem Titel »Heikles Erbe – Koloniale Spuren bis in die Gegenwart«, an deren Kuratierung sie mitwirken konnte. Hier wurde die Königsstatue endlich in einem Ensemble von verschiedenen Objekten eines afrikanischen Thronsaales gezeigt, der ihrem tatsächlichen kulturellen Kontext entspricht. Hören Sie nun das Gespräch mit Frau Bianca Baumann. Frau Baumann, ich begrüße Sie am Telefon. Wir sprechen heute über Objekte, die in der Kolonialzeit auf verschiedenen Wegen aus den Kolonien der europäischen Mächte nach Europa und nach Deutschland gekommen sind und die in privaten Sammlungen ebenso wie in den Museen in großer Zahl bis heute überdauert haben. Man nennt sie mit einem neutralen Oberbegriff Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten. Sie, Frau Baumann, forschen für eine Doktorarbeit über einen der damaligen Händler, die als Mittler zwischen den Kolonien und den Interessenten in Europa fungierten und gut daran verdienten. Es handelt sich um den deutschen Händler Wilko von Frese in der Zeit von 1908 bis 1910. Und Sie waren maßgeblich beteiligt an einer Ausstellung des Landesmuseums Hannover unter dem Titel »Heikles Erbe – Koloniale Spuren bis in die Gegenwart« von Oktober 2016 bis Februar 2017. Wir wollen heute in zwei verschiedenen Teilen über diese Objekte sprechen. Der erste Abschnitt wäre die Frage, wie sind die Objekte überhaupt zu uns gekommen? Welche Rolle hatten die Händler dabei und worum handelt es sich eigentlich? Aber zunächst mal nochmal zu Ihnen. Ich habe Sie kurz vorgestellt. Haben Sie dazu vielleicht noch ein paar Ergänzungen?
Vielen Dank, Herr Kleinecke. Vielen Dank für die Einleitung. Ich bin Bianca Baumann, bin wissenschaftliche Mitarbeiterin in dem Verbundprojekt Paese, wo sich auch meine Doktorarbeit anschließt. Also die Forschung des Verbundprojekts werden dann in der Dissertation münden. Und ich beschäftige mich vor allem mit dem Kamerun-Bestand des Landesmuseums Hannover und untersuche diesen auf die kolonialen Verstrickungen. Ich muss Sie korrigieren, Wilko von Frese war kein Händler, er war Kolonialoffizier. Der Weg über diverse Kolonialbeamte war ein gängiger Weg in der Kolonialzeit, dass Objekte nach Europa gekommen sind. Teilweise war es aus Anstoß von Museen. Der Direktor des damaligen Provinzialmuseums, das heute das Landesmuseum ist, hat zum Beispiel von sich aus proaktiv Kolonialakteure angeschrieben und sie gebeten, Sammlungen für das Museum anzulegen.
Also so groß war doch das Interesse, dass das Museum damals, es hieß, wie sagten Sie, Provinzialmuseum. Bis wann war es das noch?
Das Provinzialmuseum ist aus dem damaligen Vereinsmuseum heraus entstanden. Hannover war zu der Zeit preußische Provinz und die Sammlung des Vereinsmuseums ging Schritt für Schritt in die Provinz Hannover über und ab den 30ern wurde das Haus dann in Landesmuseum umbenannt. Der Direktor des Provinzialmuseums war durchaus interessiert, die ethnografische Sammlung immer weiter auszubauen. Damals ist man noch davon ausgegangen, dass es eine wirkliche Vollständigkeit der Sammlungen gibt. Man wollte Menschen durch Objekte repräsentieren und um eine solche Repräsentation einer Gruppe durchführen zu können, wollte man vollständige Sammlungen anlegen. Bei dem Kolonialoffizier Wilko von Frese war es andersrum. Er hat von sich aus das damalige Provinzialmuseum kontaktiert, aus der Kolonie heraus. Er war in Kamerun stationiert und hat 1909 einen Brief an das Landesmuseum bzw. Provinzialmuseum geschrieben und angefragt, ob Interesse dafür bestünde, dass er in Kamerun eine Sammlung für das Museum anlegt. Er habe bereits ein paar Ethnografika gesammelt, die er dem Haus geben würde, und er fragte ebenso, was er denn sammeln solle. Da der Direktor des Provinzialmuseums ohnehin den kolonialen Gedanken auch unterstützen wollte, war Reimers natürlich sehr erfreut über dieses Sammelangebot und hat es dankend angenommen. Was dazu führte, dass wir heute 167 Objekte aus der Sammlung von Frese am Haus haben. Der Großteil seiner Sammlung wurde jedoch posthum ans Haus übergeben von seinen Geschwistern.
Und um was für Objekte handelt es sich dabei?
Das ist eine Bandbreite an Objekten. Da sind Alltagsgegenstände dabei, da sind Ritualobjekte dabei, royale Objekte. Wir sind auch immer noch dabei, genau zu identifizieren, was welches Objekt letztendlich bedeutet. Ja, während der Kolonialzeit ist in den Kolonien ein regelrechter Sammelwahn ausgebrochen. Man dachte, dass die Kultur, wie sie zu diesem Zeitpunkt bestand, untergehen würde durch diesen Kulturkontakt. Und deswegen wollte man so viel wie möglich nach Europa schaffen, um authentische Stücke zu haben und diese Kulturen in ihrer vermeintlichen Ursprünglichkeit darzustellen.
Also man war sich der Tatsache durchaus bewusst, dass man indigene Kultur zerstören würde durch die koloniale Nutzung der Gebiete.
Ja, man ging vor allem davon aus, dass durch diesen Kontakt es zu einem Wandel kommt, sich damit auch die materielle Kultur ändert, was natürlich auch geschehen ist, aber nicht erst zur Kolonialzeit. Kontakt gab es schon längst zuvor und materielle Kultur ist immer im Wandel, also auch eine vermeintliche Ursprünglichkeit konnte man zu diesem Zeitpunkt ohnehin nicht mehr sammeln oder festhalten, weil auch durch einen früheren Kontakt hat sich schon viel geändert und es gab ja auch innerafrikanischen Kontakt. Kulturen sind immer im Wandel.
Das Land war ja schon damals, wenn wir von Kamerun sprechen, zum großen Teil 70% etwa christlich. Die Bevölkerung, der gehört der christlichen Religion an, und das stammt nicht erst aus der Kolonialzeit. Das ist auch schon früher passiert, soweit ich informiert bin, durch farbige Missionare auch. Aber auf jeden Fall hat die Missionierung während der Kolonialzeit das einfach nur noch weiter verstärkt. Christentum gab es auch schon vorher.
Kamerun war vor allem die Basler Missionsgesellschaft sehr aktiv, schon vor der Kolonialzeit dort.
Kulturellen Wandel gab es also natürlich schon vor der Kolonisierung, aber die tiefen Eingriffe in die Kultur und das Land durch die wirtschaftliche Ausbeutung während der Kolonialzeit sind ja doch eine andere, zerstörerische Dimension, die von Wissenschaftlern eben doch gesehen wurden. Aber zurück zu den Sammlungsobjekten. Die Sicherung von wissenschaftlichem Material in dieser Umbruchssituation war eine Sache. Aber welche Interessen bedienten denn Sammler wie Wilco von Frese noch darüber hinaus?
Das ist im Falle von Wilco von Frese ja auch ganz interessant, weil er selbst angefragt hatte, an was das Museum denn Interesse hat. Und vom Provinzialmuseum, wie gesagt, sollte eine vollständige Sammlung angelegt werden. Es wurde im Prinzip alles mitgenommen, was man mitnehmen konnte. Meistens hat man versucht, diesen europäischen Einfluss, der schon in Kamerun auch angekommen war und teilweise schon an Objekten sichtbar war, auszuklammern. Was natürlich besonders begehrt immer waren Ritualobjekte und solche Dinge.
Aus welchem Grunde? Also war das jetzt rein wissenschaftliches Interesse oder gab es da, wenn das als Exponat im Museum ausgestellt wurde, gab es da auch andere Interessen bei den Besuchern?
Der Direktor des Provinzialmuseums wollte mit den Ethnografika die Prähistorie demonstrieren. Man glaubte ja zu dem Zeitpunkt daran, dass sich alle Gesellschaften unilinear entwickeln würden und alle dieselben Entwicklungsstufen durchlaufen würden, von den primitiven Wilden über die Barbarei zu einem komplexen System. Und die eigene Gesellschaft wurde natürlich als meist entwickelste Form betrachtet. Und Der Direktor des Provinzialmuseums hat die Ethnographiker den Archäologiker gegenübergestellt und somit quasi zeitgenössische, außereuropäische, materielle Kultur mit historischer, niedersächsischer materieller Kultur verglichen. Und das ist natürlich ein Vergleich, der enorm hinkt.
Aber nach damaliger Ansicht war es also so, dass wir das weit hinter uns hatten und deswegen auch darüber standen.
Genau, und man wollte somit die vermeintliche Primitivität der außereuropäischen Kulturen belegen.
Und das war natürlich auch ein Interesse, weil man ja dann vielleicht auch auf die eigene Geschichte zurückblicken kann, beziehungsweise an konkreten Beispielen das dann sehen kann. Wie waren wir früher oder so, nicht etwa?
Genau, das sollte so dargestellt werden, was natürlich äußerst problematisch ist und dieser Vergleich eigentlich gar nicht möglich ist.
Ja, natürlich.
Und man wusste in der Regel auch relativ wenig über die Hintergründe der Objekte und deren Bedeutung, was zu diesem Zeitpunkt aber auch kein großes Problem war, da man ein eigenes Narrativ entwickelt hat um diese Objekte. Sie waren lediglich immer die Demonstration von Primitivität etc.
Primitivität jetzt in eher herabwertenden Form, ja. Soweit zu dem Interesse, das man dem hier entgegenbrachte. Aber wie kam man jetzt eigentlich in den Besitz dieser Objekte? Da wird von Raubkunst gesprochen oder auch von Schenkung. Es gab ja auch militärische Expeditionen. Wenn irgendwo Aufstände waren, da sind dann auch etliche Gegenstände in den Besitz der Europäer gekommen. Was können Sie dazu sagen? Der Begriff Raubkunst macht ja doch immer noch die Runde und auch der Name der Ausstellung im Landesmuseum Heikles Erbe ist ja auch schon ein Hinweis auf bestimmte Zusammenhänge, die nicht so ganz geklärt sind.
Genau, diese Frage ist ein zentraler Aspekt der postkolonialen Provenienzforschung, zu analysieren, wie die Objekte in den Kolonien erworben wurden. Ob sie auf unethische und illegitime Weise nach Deutschland verbracht oder ob sie aus freien Stücken und auf Augenhöhe weitergegeben wurden. Das ist auch Kern meines Projekts, Wege zu finden, um nachzuvollziehen, was sich konkret in den Kolonien abgespielt hat. Sammler in den Kolonien haben alle möglichen Erwerbswege und Formen genutzt, um an Objekte zu gelangen. Und das versuchen wir heute im Einzelfall zu rekonstruieren. In den Medien ist oft von Raubkunst die Rede, was jedoch die vielen Alltagsgegenstände und Naturalien etc. ausklammert, die gleichermaßen nach Europa verbracht wurden. Bei Ritualobjekten ist auch die Frage, ob sie unter den Kunstbegriff fallen. Das wurde historisch immer wieder unterschiedlich bewertet und gedeutet. Im 19. Jahrhundert ging man in Europa noch davon aus, dass die Kolonisierten nicht zur Kunstproduktion fähig seien, da sie ja so primitiv galten. 1915 veröffentlichte Karl Einstein eine revolutionäre Publikation mit dem Titel Negerplastik, in der er erstmalig afrikanische Objekte als Kunst betrachtete. Erst dann änderte sich allmählich diese Bewertung von Ethnographiker. Afrikanische Artefakte wie Masken oder sonstige Ritualobjekte als Kunstwerke zu interpretieren, wurde seit Einstein immer wieder aufgegriffen und kontrovers diskutiert. Im Bereich der postkolonialen Provenienzforschung halte ich deswegen für nicht angebracht, von Raubkunst zu sprechen, da zum Zeitpunkt, als die Objekte zusammengetragen wurden, sie nicht als Kunstwerke betrachtet wurden, sondern als Ethnographiker. Und dies war nicht der ausschlaggebende Aspekt, wieso die Objekte gesammelt wurden. Die Kategorie der afrikanischen Kunst gab es noch gar nicht, darum ging es im Prinzip auch nicht. Aber um nochmals auf die Frage zurückzukommen, wie Objekte letztendlich erworben wurden, da die Dokumentation über die Erwerbung der Objekte äußerst lückenhaft ist, ist diese Frage auch nicht so einfach und eindeutig zu klären. Auch in den Kolonialakten findet man selten Hinweise auf konkrete Vorgänge, wie Kolonialoffiziere letztendlich Objekte an sich gebracht haben. Das wurde nicht festgehalten. Im Fall Wilco van Vreese wissen wir zum Beispiel, dass er an einer Strafexpedition beteiligt war. Am Landesmuseum gibt es auch Objekte, die aus eben dieser Region stammen, aber er hat sich auch nochmals zu einem späteren Zeitpunkt in derselben Region aufgehalten. Deswegen ist nicht eindeutig, ob die Objekte der Region im Rahmen des Unrechtskontextes der Strafexpedition erworben wurden oder erst zu einem späteren Zeitpunkt und dann auf ethische Art und Weise. Deswegen ist es relativ schwer zu beurteilen, wie die Objekte letztendlich nach Europa kamen. Es sind vor Ort zum Beispiel auch Märkte entstanden und es wurde mit Objektarten, die bei den kolonialen Sammlern begehrt waren, gehandelt und diese wurden auch vermehrt produziert als Reaktion auf diesen europäischen Sammelwahn. Es wurden teilweise Dinge zwischen den Europäern und der kolonisierten Bevölkerung getauscht, wobei vor allem Löffel, Spiegel und Tabak begehrte Dinge aus Europa waren. Ebenso gab es immer wieder Schenkungen. Das bekannteste Beispiel ist ein Joyas Thron, der heute in Berlin steht. Diplomatische Schenkungen zwischen lokalen politischen Autoritäten im Grasland war eine gängige präkoloniale Praxis, um Bündnisse einzugehen oder zu bekräftigen. Diese Handlungsweise wurde in der Kolonialzeit von etlichen Regenten im Kontakt mit den Europäern fortgesetzt und sie ließen oft Geschenke an die Deutschen überbringen. Dass während der Kolonialzeit Objekte unrechtmäßig und unethisch angeeignet wurden, steht außer Frage. Damalige Sammler waren beeinflusst durch die kolonialen Ideologien und nutzten nicht selten Infrastrukturen sowie Machtasymmetrien in den Kolonien, um sich Ethnografiker zu verschaffen. Objekte wurden unter anderem abgepresst, konfisziert, geraubt, bei Strafexpeditionen requiriert, zu billig getauscht oder gekauft und Museen haben dies billigend in Kauf genommen. Aber diese als solche zu identifizieren ist nur bedingt möglich.
Sie sprechen aber von unterschiedlichen Objekten. Wenn wir jetzt von Alltagsgegenständen sprechen, dann ist das durchaus verständlich, dass sie vielleicht durch Schenkungen übereignet worden sind. Aber Kultobjekte, die vielleicht in Tempeln standen oder in Palästen, Königspalästen zum Beispiel, dann ist das doch die Frage, wird sowas verschenkt oder wird das doch eher dann mal eben so mitgenommen, weil es schön und interessant aussieht und zu Hause Interesse wecken könnte?
Ja, klar. Über genau die Funktion kann man oft Rückschlüsse ziehen, ob man eine solche Objektart freiwillig weitergeben würde. Das ist auch unser Ansatz, dass wir das dann hinterfragen. Aber teilweise ist es auch erstaunlich, wie sich diese Forschungen dann auch entwickeln und in welche Richtung sie gehen. Wir haben zum Beispiel eine Figur hier am Haus, das ist eine Holzfigur, die ein Abbild eines Königs darstellt. Das ist einer der wenigen Fälle, wo auch übermittelt wurde, wie Wilko von Frese an das Objekt gekommen ist. Es hieß, es sei eine Schenkung gewesen, aber ein Objekt wie dieses stellt eben die Genealogie der royalen Familie dar. Es belegt den Anspruch auf den Thron und da muss man natürlich hinterfragen, würde man sowas freiwillig weitergeben? Mit sämtlichen Experten, mit denen ich mich unterhalten habe, die haben meinen Verdacht auch bestätigt und ich sagte, das gibt man nicht freiwillig weiter. Bei meinen Forschungen in Kamerun, ich war letztes Jahr und dieses Jahr für einen Forschungsaufenthalt jeweils in Kamerun und wir haben dann die Herkunftsgesellschaft gesucht, von wo diese Figur stammt. Das ist tatsächlich einer der wenigen Fälle, wo wir auch einen Hinweis hatten, woher die Figur genau ist. Vor Ort habe ich dann mit der Kooperationspartnerin diesen Ort aufgesucht und haben uns mit dem König des Ortes unterhalten. Das war eine sehr spannende Begegnung. Wir wurden auch sehr gastfreundlich empfangen und er hat mir die Geschichte des Ortes erklärt. Die Figur wurde letztendlich dann nicht konkret zurückgefordert, sondern eine andere Art der Kompensation wird erwartet, weil Bakovin war früher ein einflussreiches Königreich, das später von einem benachbarten Königreich annektiert wurde und dann während dem blutigen Unabhängigkeitskampf in den 1950er Jahren von den Franzosen mehrfach niedergebrannt wurde. Und entsprechend ging dort alles verloren. Für die Bevölkerung dort ist es zum Beispiel jetzt nicht primär relevant, ob dieses Objekt zurückkommt oder nicht, sondern man verfolgt andere Interessen.
Ja, das hat wahrscheinlich auch seine damalige historische Bedeutung verloren, weil es ja heute in einen ganz anderen Kontext zurückkäme. Es wäre heute allenfalls ein historisches Dokument.
Ich würde Ihnen da widersprechen wollen. Also diese Figuren haben auch heute noch eine sehr wichtige Bedeutung, um eben die Genealogie zu belegen. Figuren dieser Art werden auch heute noch hergestellt und man hat im Prinzip eine Ahnengalerie bei sich zu Hause mit diesen sämtlichen Figuren. Und die haben heute immer noch eine Relevanz und umso wichtiger ist es eben, die Figuren der ehemaligen Könige weiterhin zu haben. Die sind eigentlich viel bedeutender.
Und warum ist dann die Rückgabe nicht unbedingt erforderlich?
Man sagt dort, wir haben alles verloren, für uns sind andere Dinge jetzt wichtiger, wie zum Beispiel der Aufbau einer Infrastruktur. Also solche Fälle gibt es immer wieder, dass gar nicht wirklich Anspruch an dem Objekt selbst erhoben wird, sondern man sich andere Arten des Umgangs wünscht. Ich habe mich zum Beispiel auch mit einem anderen König in der Region unterhalten, der mir gegenüber auch gesagt hat, dass Objekte, ich hatte einen Ordner dabei und einige Objektbilder vom Landesmuseum und die dann immer gezeigt und diese diskutiert und er meinte, naja, diese Objekte werden im Prinzip auch heute zum größten Teil noch hergestellt, deswegen ist es für ihn jetzt nicht wichtig, diese Objekte zurückzubekommen, sondern vielmehr ein gemeinschaftliches Projekt aufzubauen und andere Dinge zu machen. Also das sehe ich eben auch als große Möglichkeit der postkolonialen Provenienzforschung, einerseits gemeinschaftlich die deutsche Kolonialzeit aufzuarbeiten, dann in diesen Austausch zu treten, diesen Dialog einzugehen und wirklich mal zuzuhören und zu fragen, was denn vor Ort eigentlich viel mehr von Interesse ist. Das wird in Europa im medialen Diskurs oft sehr einseitig dargestellt, dass ja alle Objekte geklaut sind und alles prinzipiell zurück muss. Aber eigentlich muss man doch viel mehr fragen, was will man denn dort?
Das ist eine interessante Perspektive jetzt. Normalerweise sprechen wir ja immer davon, von der Museumsethik her, dass wir glauben, ja, das müsse zurückgegeben werden. In Wirklichkeit scheint es doch nicht überall so zu sein, abgesehen von bestimmten Objekten, die dann hohen Symbolwert haben. Aber interessant bei dem, was Sie eben ausgeführt haben, fand ich noch, dass es tatsächlich immer noch bestimmte Traditionen gibt, die an die Zeit vor gut 100 Jahren anknüpfen oder beziehungsweise die überlebt haben über dieses Jahrhundert. Könige gibt es noch immer in der Region und auch die Art der Tradierung durch solche Figuren, zum Beispiel der Ahnendokumentation, das scheint alles noch lebendig geblieben zu sein.
Ja, also diese Strukturen der Königstümer, die haben tatsächlich die Kolonialzeit überlebt. Sie wurden sogar in der Kolonialzeit auch befördert und instrumentalisiert. Diese Gesellschaftsstruktur mit einer bestimmten Person an der Spitze, wie man es im Grasland den König, der sich meistens Fohn nennt zum Beispiel, hat, war für die Kolonisatoren natürlich ein gutes Mittel, um eine Ansprechperson pro Gruppe zu haben und der dann auch dazu genutzt wurde, zum Beispiel Steuern einzutreiben oder Zwangsarbeiter zu rekrutieren. Dadurch wurde eben genau dieses System auch nochmal verstärkt in der Kolonialzeit. Die Franzosen haben das dann nochmal auf die Spitze getrieben und haben verschiedene Grade der Königstümer eingeführt, die dann unterschieden haben, in wie einflussreich sie waren. Also man findet heute noch in der Region die Unterscheidung vom ersten bis zum vierten Grad der Königreiche.
Das ist ja schon weniger bekannt eigentlich, dass es heute diese Königtümer noch gibt. Das ist nicht nur in unserem Gebiet jetzt Kamerun so, sondern eben auch anderswo in Afrika. Trotzdem würde ich es aber vorschlagen, dass wir jetzt doch zu unserem zweiten Teil kommen, nämlich zu der Geschichte dieses einen Objekts. Wir hatten schon von der König Königsstatue gesprochen, an der so exemplarisch ein bisschen deutlich wird, wie diese Objekte aus kolonialem Erbe so im Wandel der Zeiten selbst auch andere Interpretationen, andere Bedeutung bekommen haben. Nach dem Erwerb, nach dem Transport nach Deutschland, wie war das dann hier im Museum zum Beispiel? Sind sie im Keller verschwunden? Sind sie ausgestellt worden? Und in welchem Kontext? Sie hatten angedeutet, es gab ein wissenschaftliches Interesse. Andererseits blickte man auf diese Kulturen als primitiv herunter. Vielleicht gab es auch ein gewisses exotischen Reiz, denn diese Art der Kunst, wenn man das jetzt mal so in Anführungsstrichen sagt, war ja doch etwas ganz Neues und anderes, hat auch Kunstrichtungen hier beeinflusst dann auch. Und insofern war das ja doch unter verschiedenen Aspekten interessant hier.
Ja, genau. Also der Blick auf diese Objekte hat sich auch immer wieder phasenweise geändert. Diese Figur, die ich angesprochen habe, die wurde tatsächlich sehr oft am Haus ausgestellt.
Können Sie noch mal sagen, was genau das für eine Figur ist?
Das ist eine Holzfigur, die im Prinzip ein Porträt eines Königs aus der Westregion Kameruns darstellt. Bei Thronantritt wird von jedem Regenten eine solche Figur hergestellt und sie demonstriert dadurch die Genealogie der royalen Dynastie.
Wie sieht die ungefähr aus?
Es ist eine sitzende Holzfigur. Sie sitzt auf einem Thronhocker und sie hält eine Pfeife in der Hand, eine Kalebasse und ein Trinkhorn, hat gefeilte Zähne, eine Kappe auf dem Kopf. All diese Dinge sind Hinweise, dass es sich um einen lokalen Würdenträger handelt, um einen sogenannten Fohn oder König.
Und wie ist die Ausführung? Ist die sehr kunstvoll oder ist die eher grob und abstrakt?
Also es ist eine abstrakte Darstellung eines Menschen. Man hat das Virtuosenstück genannt. Also es ist auf jeden Fall eine gute Ausführung einer solcher Figur. Und als die Figur 1910 dann nach Deutschland kam, diente sie natürlich erstmal zur Präsentation des Fernen und Fremden. Zu dieser Zeit hatte man eben noch keine Möglichkeit, so einfach ins Ausland zu reisen. Es gab keine Fernsehgeräte und Ausstellungen von außereuropäischen Objekten gab eine Möglichkeit, eine Idee zu bekommen, was es außerhalb Europas gab. Um die Zeit war eben auch die Theorie des Evolutionismus in der Ethnologie verbreitet. Das hatte ich eben schon kurz angesprochen. Man ging eben davon aus, dass alle Kulturen demselben Entwicklungsschema folgen, von der Wildheit über die Barbarei zur Zivilisation. Man wollte die Primitivität außereuropäischer Kulturen belegen und hat dann hier am Haus auch den Vergleich angestellt zur europäischen Vorgeschichte. So, das war der erste Kontext, in der die Figur dann ausgestellt wurde. In den 1920ern wurde sie dann nicht mehr gezeigt. Da wurden am Provinzialmuseum keine ethnografischen Objekte mehr ausgestellt und erst wieder in den 1930ern. Und hier wurden die Objekte dann auch tatsächlich zur staatlichen Propaganda für den Kolonialismus instrumentalisiert. Der damalige Direktor verfolgte einen kolonialrevisionistischen Ansatz und er wollte durch Ethnografiker zeigen, was Deutschland an Kolonien verloren habe.
Das war schon Nazizeit.
Genau. Also nachdem Deutschland die Kolonien verloren hatte oder aberkannt wurden, 1919 mit dem Versailler Vertrag, wurden einzelne Stimmen laut, die die Kolonien zurückgewinnen wollten. Es wurde als eine Art Raub empfunden. Und ja, der Direktor des Landesmuseums hat diesen Gedanken auch sehr stark unterstützt und in Hannover fand 1934 die erste Kolonialausstellung statt, wo das Museum auch Objekte gab. Eine weitere gab es dann 1935, wo das Museum dann auch konzeptionell beteiligt war und diese letztendlich 1939 in das Museum umgezogen ist. Und bei dieser Ausstellung ging es eben vor allem darum, zeigen, was man an Kolonien verloren hat, was mit den Kolonien verloren gegangen ist. In der Ausstellung wurde vor allem auch die Andersartigkeit der vermeintlichen Rassen betont. Also Jakob Friesen hat sich dem wissenschaftlichen Konzept der Rassentheorie angeschlossen. Dabei wurde eine biologische Klassifikation von Menschen in Rassen aufgrund physischer Merkmale durchgeführt, die aber auch immer mit einer Bewertung der vermeintlichen Rassen einherging. Und auch hier wurde wieder der weiße Mensch als Krönung der Schöpfung gesehen. Diese Theorie gilt heute als widerlegt und man sagt, das entspringt vielmehr Alltagsvorstellungen anstatt naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, diesen Prämissen widersprechen, aber hat auch maßgeblich dazu beigetragen zum heutigen Rassismus. In den 1970ern hat man dann auf Ethnographica eher als die Exotik hervorgehoben. Es gab in den 50ern eine Ausstellung am Landesmuseum, die hieß Ferne Welten, fremder Geist. Hier wurden dann Objekte aus 4 Kontinenten unterschiedlichster Epochen nebeneinander gereiht, um so den vorwissenschaftlichen Menschen näher zu bringen. Und es wurde in dieser Zeit auch wieder die Andersartigkeit der fremden Kulturen betont. Von dieser Ausstellung ist auch ein Begleittext überliefert. Darin kommt auch die besagte Figur vor. Und sie wird als Häuptling beim Zechgelage bezeichnet. Das ist eine ziemlich absurde Darstellung. Die Tatsache, dass die Figur ein Trinkhorn in der Hand hat, weist sie vielmehr als einen Würdenträger aus, als eine herausragende Person der Gesellschaft und hat also nichts mit einem Zechgelage zu tun.
Aber das Zechgelage passt besser in die damalige ideologische Auffassung.
Genau, und an den Texten erkennt man eben auch immer wieder, dass ziemlich wenig Verständnis da war, was die Figur denn eigentlich bedeuten soll. Selbst in den 70ern gibt es eine Publikation, da wird die Figur beschrieben, das kann ich gerade zitieren. Der Mund öffnet sich zum Schrei und lässt spitz zugeschliffene Zähne erkennen, die an das Leopardengebiss erinnern. Ergebnis einer traditionellen Verstümmelung. Das Auge blickt eindringlich, ja grausam. Also hier wird auch nochmal sehr deutlich, dass man die einzelnen Elemente an der Figur nicht verstanden hat. Die gefeilten Zähne weisen auch wieder darauf hin, dass es sich um einen Würdeträger handelt. Und auch die Interpretationen dieses Textes sind äußerst abwertend.
Also da müssen wir nochmal in Erinnerung rufen für unsere Hörer. Das war schon 1970. Damals, also so nah zu uns, war das noch so abstrus.
Ja, das ist natürlich äußerst bedenklich und es zeigt eben auch, dass dieser Blick, der zur Kolonialzeit auf die kolonisierte Bevölkerung angelegt wurde, sich auch sehr lang gehalten hat. Also auch hier hat man diesen Vergleich mit einem Leoparden. In der Kolonialzeit wurden Menschen auch immer wieder mit Tieren verglichen oder als halb Tier, halb Mensch dargestellt oder mit Kindern gleichgesetzt. Und das sind Bilder, die traurigerweise heute auch teilweise noch verwendet werden, wenn man zum Beispiel an das Logo einer Hannoveraner Kaffeefirma denkt.
Ja, und wenn wir zum Beispiel gerade denken, was gerade durch die Zeitung ging, Rassismus bei der Feuerwehr, wo dann, wenn farbige Mitarbeiter mit Affenlauten begleitet werden oder ähnliches.
Genau, immer noch die gleichen Bilder, die die Kolonialzeit geschaffen hat. Und deswegen ist es eben auch wichtig, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, woher diese Bilder denn eigentlich kommen. Eigentlich sollten wir langsam aus den Fehlern lernen. Und diese alten Theorien sind schon längst überholt. Also auch die Rassismustheorie ist längst widerlegt und das muss auch langsam in den Köpfen der Menschen ankommen.
Es scheint auch immer noch die Notwendigkeit zu geben, unsere Exzellenz zu beweisen, indem wir uns auf angeblich unterentwickelte Menschen und minderwertige Menschen sozusagen hochstützen.
Ja, ja, und auch diese Begrifflichkeit der Unterentwicklung, das entstammt ja auch diesem Konzept aus dem 19. Jahrhundert, wo man von Entwicklungsstufen ausging. Und man sieht eben nicht, dass Entwicklung sich in unterschiedliche Richtungen abspielen kann. Also es gibt keine unilineare Menschheitsentwicklung. Da hat die Ethnologie auch einen großen Anteil daran, wie auf die Menschen geblickt wurde, mit solchen Theorien das auch angelegt hat. Und ja, das hat sich dann auch verfestigt im populären Diskurs.
Es ist schon sehr deutlich, mit welcher
Überheblichkeit
die eurozentristische Haltung hier der weiße Mann bis heute noch nicht überall geändert, wie man zum Beispiel an Trump sieht, an Äußerungen auch europäischer Rassisten und irgendwelche Straßenparolen. Das ist schon bemerkenswert, wie wenig sich daran noch geändert hat, dass man immer noch hierarchisch denkt und immer noch von Menschen verschiedener Stufe sprechen kann. Das ist eine traurige Wahrheit, mit der wir aber umgehen lernen müssen. Wenn wir heute versuchen, und die Wissenschaft tut das ja, auch die Ethnologie, diesen interessanten Kulturen und
Menschen
auf Augenhöhe zu begegnen und an ihnen Beispiele von der Vielfalt menschlicher Kulturen zu sehen, die nichts mit Überlegenheit oder Unterlegenheit zu tun haben, sondern die einfach Menschheit darstellen und menschliche Möglichkeiten, dann ist das doch schon eine Entwicklung zum Positiven. Also wenn wir heute von dieser Hierarchie in der Wissenschaft wegkommen, ist das schon ein erster Schritt.
Ja, heute ist der Umgang mit diesen Objektbeständen natürlich ein ganz anderer. Heute thematisiert man auch viel mehr diese heiklen Geschichten hinter den Objekten und die eigene Institutionsgeschichte wird kritisch betrachtet. Ich war zum Beispiel in die Ausstellung Heikles Erbe involviert, die ich zusammen mit Herrn von Pose kuratiert habe, wo wir unsere ersten Forschungsergebnisse vorgestellt haben der Prominenzforschung. Also wir haben uns da schon die Objekte aus kolonialen Kontexten genauer angeschaut und dabei konnten wir erste problematische Stücke identifizieren und haben die dann ausgestellt und auch schon die noch nicht abgeschlossenen Forschungen quasi ausgestellt. Und diese Transparenz, die wir damit hergestellt haben, wurde auch sehr positiv aufgenommen. Meine Arbeit baut jetzt auf diesen Forschungen zu Heikles Erbe auf. Wir haben, wie gesagt, dabei einige Stücke identifiziert, von denen wir dachten, sie sind wahrscheinlich illegitim ans Haus gekommen. Und diese untersuche ich jetzt weiter. Hierbei wurde eben auch diese Königsfigur ausgestellt. Und auch da haben wir schon hinterfragt, ob es denn möglich ist, eine solche Figur zu verschenken und freiwillig weiterzugeben. Und heute gehört es eben auch dazu, mit den Herkunftsgesellschaften zusammenzuarbeiten, diesen Dialog zu suchen und gemeinschaftlich die Sammlungen zu beforschen und aber dann auch gemeinschaftlich Lösungen zu finden, was mit den Objektbeständen geschehen soll. Es gibt in den Museen sicherlich viele Objekte, die unrechtmäßig ans Haus gekommen sind und die müssten auch wieder zurück. Aber da ist momentan auch viel im Gange.
Frau Baumann, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.
Soweit das Gespräch mit Bianca Baumann über koloniales Sammlungsgut als heikles Erbe aus rassistischen kolonialen Zeiten. Der Umgang mit ihm spiegelt auf der kulturellen und ideologischen Ebene das politische Geschehen wider. Eine Geschichte von Rassismus, Ausbeutung und Unterdrückung. Aber auch heute ist der europäische Blick auf Afrika und die übrigen kolonisierten Kontinente, die als Dritte Welt bezeichnet werden, nicht frei von einer Art rassistischer Geringschätzung. Die Länder sind wirtschaftlich noch immer unterentwickelt, haben den industriellen Vorsprung der weißen Industrienationen in Europa und USA nicht aufgeholt, wie auch nach erst kaum einem halben Jahrhundert oft auch militärisch hart erkämpfter Freiheit von der Kolonialherrschaft und der unverfrorenen Ausbeutung der Fruchtbarkeit des Bodens, des Reichtums der Bodenschätze und der Arbeitskraft ihrer Bewohner. Industrielle Entwicklung, die es den Ländern ermöglichen würde, ihre Rohstoffe selbst gewinnbringend zu verwerten, erfolgt nur schleppend, weil sie noch immer vom Verkauf ihrer Bodenschätze leben, die mehrheitlich ebenso wie ein großer Teil ihrer landwirtschaftlichen Ressourcen in großem Stil von ausländischen Investoren ausgebeutet werden. Ich denke dabei zum Beispiel an den Anbau von Sojabohnen oder Ölpalmen in industriellem Maßstab für den Bedarf der Industrienationen in Afrika und zum Beispiel in Brasilien. Speziell in Bezug auf Afrika treibt die europäische Wirtschaftspolitik auch die verbleibende indigene Landwirtschaft in den Ruin, indem sie die Länder mit eigenen subventionierten Agrarprodukten zu Dumpingpreisen überschwemmt. Deutsche Chicken Wings oder der künstlich gedrückte Kakaopreis sind dafür nur einzelne Beispiele. Landgrabbing und die industrielle Überfischung der afrikanischen Küstengewässer tun ein Übriges, um der Bevölkerung ihre wirtschaftliche Existenz völlig zu entziehen. Unsere Exportgewinne und die Expansion des globalen Kapitalismus werden postkolonial erneut auf Kosten der ehemaligen Kolonialstaaten erwirtschaftet. Angesichts der Hungersnöte und der existenziellen Armut in den an Ressourcen so reichen Ländern der Dritten Welt stellt sich die Frage, ob die Ausbeutung der Kolonialzeit nicht heute in neuer Form als knebelnde Wirtschaftspolitik weiter besteht. Eine Politik, die nun sogar als wesentliche Fluchtursache die Menschen in Afrika aus ihrer Heimat vertreibt. Auch der überwunden geglaubte Rassismus flammt wieder auf. In Deutschland mit den neuen rechtsradikalen Strömungen, Neonazis und AfD, aber auch international in Frankreich mit dem Front National, der bei den Präsidentschaftswahlen schon mal 40% erreichte, in Österreich mit starken Rechtsparteien, in Italien, Ungarn oder Polen konnten rechtsradikale Parteien sogar teilweise schon Regierungen übernehmen. Neben dem altbekannten Faschismus und dem Antisemitismus hat dieser Rassismus nun aber auch ein neues Gesicht. Es ist der Hass auf die Flüchtlinge aus anderen Kulturen und die Angst, sie könnten unsere Kultur und unseren Wohlstand gefährden. Dieser Rassismus zeigt sich gerade dann, wenn afrikanische Wirtschaftsflüchtlinge, denen unsere Wirtschaft die Existenzgrundlage entzogen hat, bei uns im reichen Europa eine Zuflucht suchen. Dieser Rassismus diskreditiert erneut die Menschen anderer Hautfarbe aus anderen Kulturen, indem er ihnen die Fähigkeit abspricht, gleichwertige Mitglieder unserer europäischen Gesellschaft sein zu können. Der Kolonialismus ist zwar Geschichte, aber postkoloniale Wirtschaftspolitik, koloniales Denken und die Idee von der Überlegenheit der weißen Rasse scheinen noch lange nicht überwunden zu sein.